Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge beginnt. Diese Folge, wie ihr sie jetzt hört, wurde Anfang des Jahres aufgenommen und war, wie ihr gleich noch hören werdet, bereits der zweite Anlauf. Als ob das nicht schon ausreichen würde als Panne, hat sich die Veröffentlichung leider um mehr als ein halbes Jahr verzögert. Das ist auf gesundheitliche Umstände bei mir zurückzuführen. Und wenn man den Schnitt bei einem Projekt macht, kann das zu solchen zeitlichen Blüten führen. Annalena und ich machen uns daher aktuell Gedanken, wie das in Zukunft anders und damit hoffentlich auch besser laufen soll. Wundert euch daher bitte nicht über Rückbezüge in den Januar oder gar auf die letzte Weihnachtszeit. Aber vielleicht kann man das ja auch bereits als Griff voraus auf die nächste Weihnachtszeit betrachten. Ich meine, bald gibt es ja auch in den Supermärkten schon den ersten Spekulatius wieder. Also dann, viel Spaß bei endlich einer neuen Folge.
Denkbar, der Wissenschaftspodcast über Intelligenz mit Annalena und Arthur.
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen? Ich habe ein Déjà-vu. Eine neue Folge von Denkbar, dem Déjà-vu-Podcast. Nein, Intelligenz-Podcast. Annalena, hilf mir mal, irgendwas ist komisch.
Ich habe das Gefühl, wir waren schon mal da, aber jetzt ist 2025 und das letzte Mal, als wir uns da getroffen haben, war 2024.
Das ist irgendwie nicht mein Problem. Ich weiß nicht, sind wir jetzt im DPU, im Denkbar-Podcast-Universe? Sind wir in ein Parallelstrang reingefallen? Naja, das müssen wir gleich erstmal aufgreifen. Ich hoffe auf jeden Fall, du bist gut ins neue Jahr reingekommen.
Ganz hervorragend. Ich war tatsächlich im Skiurlaub, was total cool war, weil ich 20 Jahre nicht mehr Ski gefahren bin. Also ich habe das mal so auf einer Schulfreizeit gelernt und seitdem nicht mehr gemacht. Mit einem kleinen Interim über ein paar Jahre, wo ich so ein bisschen Snowboard gefahren bin. Mein Doktorvater hat mir tatsächlich Snowboardfahren beigebracht. Aber ich habe es nie so richtig gelernt und dann war es auch immer eine ziemliche Qual, weil ich auch ein großer Angsthase war. Und jetzt habe ich ein paar Tage Skikurs gemacht und es war total cool. Ich konnte am Ende so blaue und sogar vereinzelt rote Pisten fahren und bin jetzt sehr gehuckt. Also ich hatte sehr schöne Zeit zwischen den Jahren, wie man das so schön sagt. Ich hoffe, du auch wenn ich weiß, dass du nicht im Urlaub warst.
Jetzt kommt erstmal natürlich die ganz flach hängende Frucht, die ich natürlich aufgreifen muss. Ich hoffe, du bist da im Schneeurlaub nicht ausgerutscht. Blum.
Erfreulicherweise nicht.
Naja, ich hatte ein recht stilliges Silvester mit drei Katzen, wovon zwei sich unterm Bett versteckt haben, da sie mit den Raketen so gar nichts anfangen können. Ich habe gerade schon wieder das Gefühl, irgendwie durch verschiedene Universen zu reißen, als würden sich Dinge verändern. Ach, komisch. Naja, egal. Auf jeden Fall sind meine Katzen noch alle da, so wie es sich gehört. Und gerade umzingeln sie mich auch. Also wenn ich zwischendurch schreie, dann weil ich attackiert wurde. Aber dann dürfte die Folge auch nicht rauskommen. Also das mit den Paralleluniversen, ich weiß nicht, können wir da irgendwie auch Intelligenz mit Paralleluniversen? Das schreit doch nach einer Folge.
Ich weiß nicht, aber meine Frage ist, Arthur, wo kommt denn dein Gefühl her, dieses Déjà-vu zu haben?
Ach, keine Ahnung. Bevor wir uns jetzt mit diesem Déjà-vu zu sehr beschäftigen, es gibt da was mich seit einer unserer letzten Folgen frustriert. Und ich will nicht aufgeben, die Hoffnung stirbt zuletzt. Deswegen muss ich jetzt nochmal nachhaken. Mhm. Ja, ich komme jetzt relativ schnell zur Frage, bevor meine Katzen hier auf mich losgehen. Und zwar, also ich habe ja schon darauf gehofft, dass Dr. Kawashima mich klüger macht. Aber den Zahn hast du mir ja ganz schön gezogen. Aber ich meine, Videospiele machen nachweislich was mit unserem Hirn. Jetzt muss ich einfach wissen, kann man Intelligenz wirklich nicht mit Videospielen oder anderen Mitteln trainieren?
Haben wir darüber nicht schon gesprochen?
Dann würde ich dich nicht nochmal fragen.
Ja, okay, das macht Sinn. Also, ich habe dir ja echt eher einen pessimistischen Ausblick darauf gegeben, ne? Meines Wissens nach ist das schon alles sehr, sehr schwierig und sehr kompliziert. Aber wenn du möchtest, ich glaube, es ist ja schon ein wichtiges Thema für dich, könnte ich mal eine Kollegin fragen, ob sie bereit wäre, uns dazu noch ein bisschen Rede und Antwort zu stellen. Wäre das für dich interessant?
Willst du damit sagen, wir haben schon wieder einen Gast? Gästin? Moment, irgendwie fühlt sich die Reihenfolge falsch an. Also auf jeden Fall ist wieder jemand dabei?
Ja, tatsächlich. Ich habe meine sehr geschätzte Kollegin Claudia von Bastian gefragt. Claudia ist Professorin an der University of Sheffield im schönen Großbritannien in England. Sie ist aber eigentlich Deutsche und deswegen auch gerne bereit, uns hier im deutschsprachigen Podcast Rede und Antwort zu stellen. Claudia beschäftigt sich schon ganz, ganz lange mit kognitiven Trainings, hat schon im Rahmen ihrer Promotion angefangen, das Thema zu beleuchten, als sie noch an der Universität Zürich promoviert hat und hat jetzt ganz viele und umfängliche Forschungsarbeiten zu genau diesem Thema. Und wenn jemand deine Frage noch umfänglicher beantworten kann als ich, Arthur, dann ist das definitiv Claudia. Und ich muss dir sagen, als ich sie gefragt habe, ob sie Lust hätte, bei uns mal Gästin im Podcast zu sein, hat sie direkt ja gesagt. Insofern, Claudia, ich freue mich sehr, dich hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und dich hier zu haben als Expertin für das ganze Themenfeld kognitive Trainings, was es da in Forschung gibt, was wir beachten müssen und was es für neue Entwicklungen gibt. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Annalena und Arthur. Ich freue mich auch total, ich glaube, schon wieder hier zu sein. Irgendwie habe ich auch ein Déjà-vu, glaube ich.
Ja, auch ein Hallo erstmal von mir. Und an der Stelle vielleicht erkläre ich kurz diesen seltsamen Einstieg in die Folge auf. So gern ich einen DPU hätte, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Also ein denkbarer Podcast-Universe. Der Einstieg hatte einen kleinen peinlichen meinerseits Hintergrund. Ich nehme ja nicht seit gestern erst Podcast-Folgen auf und hatte in der Vergangenheit ja schon mal einen Podcast. Und da kann es ja mal so passieren, dass Folgen abhanden kommen. Ja, jedenfalls, falls ihr euch gewundert habt, warum wir Matthias nicht als unseren ersten Gast, nachdem wir ja um dieses Gästethema so rumgetanzt sind, immer ein bisschen spektakulärer vorgestellt und präsentiert haben, dann liegt es daran, dass er gar nicht unser erster Gast war, sondern Claudia war unsere erste Gästin vor mehr oder weniger, ich glaube genau einem Monat. Und tja, ich habe vielleicht das X auf der Schatzkarte vergessen zu markieren oder so, keine Ahnung. Also irgendwie ist da so eine Aufnahme plötzlich weg gewesen. Und ja, deswegen sitzen wir hier nochmal. Tut mir leid, sorry.
Aber das passt ja ganz gut zum Thema, oder? Kognitive Trainings, Übung macht den Meister, auch regelmäßig Podcasten macht den Podcast bestimmt nur besser. Insofern hört ihr jetzt unseren zweiten Versuch, über das Thema kognitive Trainings mit Claudia zu sprechen. Ich sage euch, das erste Mal war super spannend und ich bin auch ganz optimistisch, dass das zweite Mal mindestens genauso spannend, wenn nicht so interessanter wird. Also insofern, Claudia, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, diese Folge noch ein zweites Mal mit uns aufzunehmen und nachsichtig mit uns warst, dass uns die Podcast-Folge abhanden gekommen ist.
Und wir hoffen mal, dass es nicht nach dem Muster, es geht immer was schief, aber immer was anderes schief, weiterläuft, sondern dass wir heute am Ende einfach euch eine Folge präsentieren können. Ohne Probleme, ohne irgendwas, aber mit einer Frage. Kann man wirklich nicht irgendwie das Hirn anspornen, trainieren, quasi dem so ein Fitnessband überziehen und zum Laufen schicken? Keine Ahnung.
Also ganz grundsätzlich, doch klar, also lernen kann man zum Glück. Wir haben ja auch gelernt, hier nochmal zusammenzukommen. Und wir haben schon aus den Fehlern vom letzten Mal gelernt und ein Backup gemacht. Also von dem her lernen kann man Gott sei Dank schon. Und das bringt uns auch im Leben ziemlich weit. Die Frage ist nur, was lernen wir ganz genau von kognitivem Training? Und die Sache, um die sich die Leute da ein bisschen streiten sozusagen oder zumindest angeregt diskutieren drüber, ist, was ganz genau man eben lernt. Und ist das jetzt, dass man durch das wiederholte Üben von den immer wieder gleichen Aufgaben, kann man dadurch denn dann auch besser werden in ganz anderen Aufgaben? Und ganz spezifisch geht es darum, kann man, wenn man eine kognitive Fähigkeit trainiert, kann man dadurch dann auch andere kognitive Fähigkeiten verbessern, wie zum Beispiel ganz besonders auch die Intelligenz. Und das ist da, wo sich die Ergebnisse und Befunde dann, ich sag mal, auseinander bewegen in der Wissenschaft.
Wenn du jetzt sagst, da gibt es so unterschiedliche Meinungen, wahrscheinlich braucht es ja irgendwie eine Grundlage, auf der man die bauen kann. Das heißt, wie geht man denn daran, um überhaupt festzustellen, bringt es was nicht? Weil das hatten wir ja immer mal wieder hier im Podcast, dass es schon mir oft tricky vorkommt, Dinge irgendwie dann auch verifizieren können, dass das eine die Ursache für das andere ist, halt, ne? Eine schöne Kausalkette.
Ganz genau. Ja, das ist wirklich ganz wichtig in dem Bereich, dass man da natürlich ein Studiendesign hat, das einem das überhaupt erlaubt, Rückschlüsse drauf zu führen, ob das jetzt eine bestimmte Trainingsintervention oder vielleicht einfach nur das Dabeisein in einer Studie zum Beispiel ist, die zu Veränderungen führt oder eben nicht führt. Und wie wir das typischerweise messen, ist, dass wir Leute dazu bitten, zuerst einmal verschiedenste kognitive Tests zu machen, also die unter anderem das messen, was eigentlich trainiert wird, aber dann eben auch das messen, wo wir uns erhoffen, dass wir denn da auch Leistungssteigerungen drin sehen. Und das geht dann meistens so, dass die eben zuerst einmal diese Testbatterie machen, dann eine Intervention machen und am Schluss dann wieder die Testbatterie machen. Dadurch sehen wir dann erstmal, ob diese Gruppe, die jetzt diese spezifische Intervention gemacht hat, ob die sich verbessert haben. Und das müssen wir dann aber natürlich vergleichen mit einer anderen Gruppe, die möglichst eine andere Intervention macht, die auch glaubhaft vielleicht die kognitive Leistungsfähigkeit steigern kann. Sprich, die sowas wie eine Placebo-Pille sozusagen nimmt, aber eben in Form einer alternativen Intervention. Und das ist schon mal das Erste, wo sich Studien teilweise unterschieden haben, wo ganz frühe Studien manchmal eben solche Placebo-Pillen noch nicht verabreicht haben und dann aber tatsächlich Leistungssteigerungen auch in den Intelligenztests gesehen haben. Und dann später, wenn das dann mit solchen, wie wir das nennen, aktive Kontrollgruppen nochmal durchgeführt wurde, dann sind dann auch diese Effekte eher ausgeblieben.
Das ist ja ein spannendes Stichwort, was du da zur Kontrollgruppe ansprichst. Wenn man eher korrelativ forscht, wenig Experimente hat, hat man damit ja gar nicht so viel Berührung. Aber klar, aus der experimentellen Logik folgend brauchen wir eine Kontrolle. Ja, und du hast jetzt das Stichwort aktive Kontrollgruppe so in den Raum geworfen. Was bedeutet das denn genau? Also warum kann ich nicht einfach die andere Gruppe gar nichts machen lassen? Und was muss ich dabei beachten, wenn ich irgendwie so eine aktive Kontrollgruppe designe? Kannst du uns das ein bisschen noch erläutern?
Also die aktive Kontrollgruppe steht sozusagen im Gegensatz zu einer passiven Kontrollgruppe. Passiv, weil die eben gar nichts machen zwischendrin, außer ihr normales Leben führen, was natürlich nicht heißt, dass sie nichts machen, sondern einfach nur go about the business as usual sozusagen haben. Und das Problem damit ist aber, dass natürlich, wenn man mitmacht in so einer Studie und sich dazu bereit erklärt, so eine Intervention zu machen, das ist recht anstrengend. Oft heißt das, dass man entweder sogar ins Labor oder an die Uni oder an das Forschungsinstitut geht und dort dann verschiedenste Aufgaben löst, jeden Tag vielleicht. Oder in anderen Studien heißt das, dass man das von zu Hause aus macht, aber dann trotzdem immer wieder an den Computer muss, dort dann oft nicht super spannende Aufgaben macht. Also das heißt, man muss einfach ziemlich viel Einsatz zeigen bei diesen Studien. Und das macht man natürlich auch nur, wenn man recht motiviert an die Sache geht. Und diese Motivation kann dann natürlich auch dazu führen, dass man sich nachher sagt, ja, also jetzt habe ich mich so angestrengt, jetzt strenge ich mich gleich extra an, wenn dieser sogenannte Posttest ansteht. Das heißt also dieser Test nach der Intervention. Und jemand, der in einer passiven Kontrollgruppe steckt, der oder die sagt dann vielleicht eher, naja, also irgendwie, ich weiß nicht, jetzt muss ich diese ganzen langweiligen Tests jetzt nochmal machen. Naja, gut, ich klicke die jetzt mal so ein bisschen durch, ne? Aber so richtig anstrengend habe ich jetzt eigentlich auch nicht so Lust dazu. Und dann kann man vielleicht eben Unterschiede sehen, die eigentlich damit zusammenhängen, dass man jetzt in so einer bestimmten Gruppe war, eben entweder in der Interventionsgruppe oder in der passiven Kontrollgruppe. Jetzt in der aktiven Kontrollgruppe, die macht eine andere Intervention, also die muss sich auch so motivieren, mitzumachen jeden Tag, muss dann möglichst auch Aufgaben lösen, die, wo man zumindest das Gefühl hat, dass die auch zu einer kognitiven Leistungssteigerung führen könnten, dass man sich also auch vielleicht anstrengt beim Posttest, so viel, wie man das eben tun würde in der richtigen oder in Experimentalintervention. Und da ist natürlich aber jetzt ganz schwierig, jetzt hast du Annalena das ja schon angesprochen, ja, was macht man denn in so einer aktiven Kontrollgruppe und wie sucht man das aus? Das ist eben eine von den ganz großen Debatten, die wir haben. Wie sieht denn so eine aktive Kontrollgruppe eigentlich aus?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. In der, weiß ich nicht, Medikamentenforschung habe ich meine Pille, die sieht halt irgendwie aus und wirkt irgendwie und dann brauche ich eine Placebo-Pille, die muss genauso aussehen und vielleicht genauso schwer sein und viel mehr muss die wahrscheinlich gar nicht können. Aber bei solchen Studien, bei denen die StudienpartnerInnen wirklich aktiv was machen müssen, ist das ja viel schwieriger.
Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob ich das im Zuge des IG-Nobelpreises mitbekommen hatte oder in einem anderen Zuge. Da wurde quasi nachgeschaut, ob wenn eine Placebo-Pille eine falsche Wirkung, also zum Beispiel so etwas scharf ist oder bitter schmeckt oder so, weil wir das ja auch von echter Medizin so kennen, dass die ja zum Beispiel sehr bitter schmeckt, dass das tatsächlich nochmal eine Steigerung des Placebo-Effekts mit sich bringen kann. Also insofern, vielleicht ein bisschen mehr muss es dann doch schon mal sein.
Ja, das ist eben genau das Problem, ist, dass wir schon mal gar nicht wissen, also wir wissen nicht, ob kognitives Training nun funktioniert oder nicht, im Sinne von, dass es eben generalisiert zu anderen Aufgaben und Kontexten. Aber dass wir dann ja auch nicht so richtig wissen, warum es denn funktioniert, wenn es funktioniert. Und was denn dann jetzt genau das wäre, was dann aber auch die Leute glauben, warum es funktionieren könnte. Also sprich, das sind lauter so Sachen, sehr viele Sachen, die wir nicht wissen darüber, die es dadurch sehr schwierig machen, gute aktive Kontrollgruppen auszusuchen, die dann auch nicht aus Versehen genau die wirksamen Inhaltsstoffe sozusagen beinhalten. Also wenn jetzt eben, sagen wir mal, einfach nur das tägliche sich dransetzen an den Computer und sich vielleicht einfach mal aufraffen, ein bisschen mehr zu tun für sein Gehirn sozusagen. Wenn das vielleicht eigentlich der wichtige aktive Inhaltsstoff ist, naja, dann ist vielleicht auch die aktive Kontrollgruppe da dran, ja, etwas zu trainieren. Das ist dann nur vielleicht eine ganz andere, zugrunde liegende Mechanismen, als wir das gerne sehen würden als Kognitionspsychologen und Psychologinnen vielleicht.
Wenn ich jetzt des Teufels Advokat mal spielen dürfte, ist es nicht so ein bisschen problematisch, weil ihr doch viel zu viele Faktoren habt, die immer noch in das ganze Bild reingreifen? Weil, sagen wir jetzt mal, diese Leute sind halt irgendwie zu Hause. Ihr wisst ja nicht zum Beispiel, wie lange setzen die sich mit den Sachen auseinander. Es kann ja, ne, die Intensität, die Dauer, all das kann ja auch, sage ich mal, einen Erfolg begünstigen oder eben nicht und dergleichen. Oder wenn man jetzt mal sagt, weil wir ja auch so in der früheren Folge die Videospiele hatten als möglicher Intelligenzfaktor, so ein Videospiel, was vielleicht besonders viele Reize aufgreift, da bin ich jetzt bei dem, was ich von Matthias gelernt habe, die vielen Stimuli und so, dass das dann vielleicht auch viel, viel besser ist, als wenn ich dann nur, sage ich mal, das Schachvideospiel habe, wo sich einfach nur ein paar bisschen Felder bewegen und so. Das heißt, wie kann man, weil diese ganzen Faktoren kann man ja nicht ausgrenzen, die kriegt man nicht raus. Also wie könnt ihr euch wirklich sicher sein, woher die Verbesserung kommt, wenn eine Verbesserung da ist?
Ja, das ist durch diesen experimentellen Ansatz, hoffen wir, dass wir ganz viel davon relativ gleich halten im Endeffekt. Also wenn die Gruppengrößen von dieser Experimentalgruppe, also der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe, die eben etwas anderes macht, wenn die groß genug sind, dann hoffen wir, dass diese Variationen, die man sieht zwischen Leuten, dass die dann auch ungefähr gleich sind in den beiden Gruppen und dass dann theoretisch das Einzige, was sich unterscheidet, ist die Intervention, was sich systematisch unterscheidet, sage ich mal zumindest.
Ah.
Natürlich stimmt es aber, dass das nicht immer so ganz einfach ist und diese Gruppengrößen, um die richtig, richtig groß zu kriegen, da müsste man dann schon, naja, ziemlich viel Forschungsgelder kriegen, die man dann meistens halt eigentlich aber nicht hat. Also sprich, das ist natürlich ein ganz großes Problem, dass wir oft nicht unbedingt diese Größen an Stichproben haben, die man dann bräuchte, damit sich das ganz sauber rauswäscht. Also rauswaschen, so nennen wir das halt manchmal. Das ist vielleicht nicht der beste Ausdruck, aber die Idee dahinter.
Thema Geld, ich habe schon wieder ein Déjà-vu, aber irgendwie eins über unsere Folgen hinweg. Das ist, glaube ich, nicht nur der erneuten Aufnahme geschuldet, dass da irgendwie immer wieder das auftaucht. Mehr Gelder, los!
Claudia, du forschst ja viel zum Training des Arbeitsgedächtnisses. Darüber haben wir auch in einer der früheren Podcast-Folgen schon mal gesprochen. Wer den noch nicht gehört hat, da geht es um die kognitiven Grundlagen der Intelligenz. Vielleicht kannst du einfach mal, damit es nicht so abstrakt ist, mal erklären, was machen denn Leute in euren Studien und was machen sie denn, wenn sie in der Kontrollgruppe sind, wenn du das überhaupt verraten darfst?
Ja, also, naja, vielleicht sollte ich es nicht verraten, nein. Aber nachdem ich ja in Großbritannien jetzt forsche, ist das nicht ganz so eine große Gefahr, glaube ich, akut, dass jemand, der hier zuhört, dann dort mitmacht. Also bei den Arbeitsgedächtnisaufgaben ist das so, dass wir versuchen, dass die Leute den Aspekt der Kognition trainieren, der ganz wichtig ist jetzt in diesem aktuellen Moment. Also beim Arbeitsgedächtnis geht es quasi um die Informationsverarbeitung im aktuellen Moment. Also dass man die Informationen, mit denen man jetzt gerade umgehen muss, dass man die verarbeiten kann und dann auch im Gedächtnis ablegen kann, wie man das muss. Also zum Beispiel eine Aufgabe dazu könnte so aussehen, dass man sich Zahlen merken muss, die einem genannt werden, aber zwischen diesen Zahlen muss man dann immer noch eine andere Aufgabe erledigen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, merk dir mal die Zahl 23 und dann als nächstes sag mir doch bitte, ob die Zahl 8 gerade oder ungerade ist. Und dann sage ich, merk dir jetzt die Zahl 47 und jetzt sag mir, ob die 5 gerade oder ungerade ist und so weiter und so weiter. Und am Ende frage ich dann, in welcher Reihenfolge habe ich jetzt diese zweistelligen Zahlen genannt, die du dir merken solltest. Und das wäre dann 23, 47 und was auch immer dann danach vielleicht gekommen ist. Und Leute sind so im Allgemeinen ganz gut dazu in der Lage, sich 3 bis 5 solcher zweistelligen Zahlen in diesem Beispiel zu merken oder auch Informationseinheiten, um das etwas abstrakter zu sagen. Und diese Arbeitsgedächtniskapazität, die sagt sehr gut vorher, wie gut Leute dann auch in Intelligenztests abschneiden oder in einer ganzen Reihe von anderen kognitiven Aufgaben und Fähigkeiten. Und daher wäre es natürlich ganz toll, wenn wir die Arbeitsgedächtniskapazität erhöhen könnten. Dann könnten wir vielleicht alles andere dadurch auch verbessern. Vor allem ist Arbeitsgedächtniskapazität auch oft eingeschränkt bei Leuten, die sonst vielleicht kognitive Probleme haben oder Störungen haben. Und ist auch eine von diesen Dingen, die gerade beim Altern auch ziemlich abnehmen. Und so wäre das halt eine ganz tolle Intervention, die all diese Probleme lösen könnte. Und in so einer Trainingsstudie könnte man dann jetzt zum Beispiel sagen, dass Leute eben solche Aufgaben trainieren, die dann vielleicht immer schwieriger werden, wo man sich immer mehr Zahlen merken muss zum Beispiel. Naja, jetzt ist das Problem, dass Arbeitsgedächtnis eben überall sonst auch drin steckt ein bisschen, ne? Also wann immer man eine kognitive Aufgabe macht, hat das halt mit Informationen im aktuellen Moment auch zu tun. Und deswegen ist ein bisschen schwierig, das so wirklich ganz sauber von anderen Fähigkeiten auch zu trennen, wenn man dann so eine aktive Kontrollgruppe sucht. Und daher verwendet man dann oft Aufgaben, bei denen gezeigt wurde, dass sie weniger korrelieren oder zusammenhängen mit Arbeitsgedächtniskapazität oder Fähigkeiten. Und eine davon ist zum Beispiel visuelle Suche. Da hat man gesehen in der früheren Forschung, dass das nicht so stark zusammenhängt mit der Arbeitsgedächtniskapazität. Also visuelle Suche zum Beispiel, wo man sagt, hier auf diesem Bildschirm seht ihr jetzt einen Haufen Kreise, zum Beispiel mit 2 Öffnungen an beiden Seiten. Nur ein einziger Kreis hat nur eine Öffnung, such den mal und dann sag, in welche Richtung diese Öffnung zeigt. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die man nehmen könnte oder man könnte Dreiecke zeigen und man soll dann das eine Viereck suchen zum Beispiel oder sowas. Also Suchaufgaben, die nicht ganz einfach sind, aber auch nicht super schwierig, sodass man nicht zu viele Sachen gleichzeitig im Kopf behalten muss, während man die macht.
Aber auf jeden Fall so, dass es für Personen, die bearbeiten, ähnlich anstrengend, anfordernd ist wie so eine Arbeitsgedächtnisaufgabe und jetzt von beiden Aufgaben, die du besprichst, jetzt auch nicht so unglaublich spaßig, ne? Also ich glaube, beides macht jetzt nicht so super viel Lust, das jeden Tag eine Stunde zu trainieren.
Absolut. Also wichtig ist, dass beide Aufgaben entweder langweilig sind oder eben Spaß machen oder irgendwo dazwischen liegen, aber ungefähr gleich.
Irgendwie habe ich gerade so ein Bild, wie jetzt haufenweise Eltern losrennen und wo es Waldo quasi einkaufen für ihre Kinder in der Hoffnung, dass das die Kinder klüger macht.
Wo du gerade so ein bisschen die Arbeitsgedächtnistrainingsstudien ansprichst. Ich habe noch im Kopf, dass so vor, ich weiß nicht, so 10 Jahren oder so, vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her, es eigentlich einen ziemlich großen Hype darum gab, ne, dass man das doch gut trainieren kann und dass das auch ziemlich robuste Effekte auf die Intelligenz hat. Lag das dann daran, dass es da noch keine so richtigen aktiven Kontrollgruppen gab, dass man das dachte?
Ja, also ich denke, das war ein ganz großes Problem damals, war der Mangel an aktiven Kontrollgruppen eben, dass es oft passive Kontrollgruppen waren. Es waren auch öfters dann doch noch kleinere Stichproben. Und wie du gerade gesagt hast, damals war dann so ein richtiger Hype auch drumherum. Und ich glaube, das hat sich dann dadurch dann nochmal verstärkt, dieser Placebo-Effekt sozusagen, dass Leute tatsächlich, die mitgemacht haben in diesen Studien, auch einfach ein bisschen mehr dran geglaubt haben vielleicht. Und wenn man dann keine gute aktive Kontrollgruppe hat, naja, dann sieht man vielleicht auch wieder solche Effekte. Das ist natürlich die einfachste Erklärung dafür. Jetzt vielleicht Leute, die stärker dahinter stehen, dass es vielleicht echte Effekte waren, die würden dann vielleicht noch andere Gründe aufführen, dass das vielleicht hat das damals auch mehr gewirkt, weil die Leute insgesamt weniger überstimuliert waren, weil das war ja doch schon eben, ja, wie du sagst, so 10 bis vielleicht aber auch schon 15 bis 20 Jahre jetzt inzwischen. Die Zeit vergeht einfach super schnell und damals sah die Welt tatsächlich noch ein bisschen anders auch aus. Also es ist schon auch möglich, dass da so ein bisschen historischer oder wie wir das manchmal auch nennen, Kohorteneffekt dahinter steckt. Aber vielleicht ist es so einfach wie eben, naja, die Kontrollgruppen waren eben nicht so gut und das waren vielleicht mehr Placebo-Effekte, die damals aufgetreten sind. Was wir allerdings wirklich spannenderweise seitdem ganz robust immer sehen und was sich auch super replizieren und also immer wieder zeigen lässt, das ist, dass Leute sich extrem verbessern in diesen Aufgaben, die sie trainieren. Also das ist tatsächlich etwas, was man immer sehen kann, ist, dass obwohl so im Mittel denkt man oder denkt die Forschung, dass es sich sehr etabliert hat, dass Leute sich eben nur so 3 bis 5 Sachen aufs Mal merken können im aktuellen Moment sozusagen, also nicht im Langzeitgedächtnis, sondern tatsächlich nur im Arbeitsgedächtnis. Und in diesen Trainingsstudien sehen wir aber, dass Leute sich wirklich enorm verbessern können und teilweise sich 12, 15, in einer Studie hatten wir mal jemand, diese Person hat sich, ich glaube damals 18 oder so,
wow,
solche Informationseinheiten merken können. Und das ist etwas, was man eigentlich sagen würde, das ist ja gar nicht möglich. Also irgendwas passiert da schon. Leute lernen tatsächlich sehr viel. Die Frage ist nur, wie viel bringt mir das dann in anderen Kontexten eben?
Ist denn bei den Sachen, die ihr da erforscht, ist auch relevant, ich überlege gerade, wie ich es am besten frage, aber ich muss gerade so ein bisschen dran denken, in einer, ich glaube sogar der ersten oder zweiten Folge hatte ich von Annalena ja auch gelernt, dass Intelligenz, sage ich mal, so ein bisschen strukturiert und aufgebaut ist, auch in verschiedene Aspekte. Und was mir da unter anderem immer, vielleicht auch wegen meinen Witzen rund um die Speeds da im Gedächtnis geblieben ist, ist das Stichwort Tempo und Geschwindigkeit und sowas halt. Und ich überlege jetzt halt gerade, ob, ich greife nochmal die Videospiele halt auf, wenn ich in so einem Videospiel besonders reaktionsschnelles, ne, Ego-Shooter bezeichnen sich da oft ab, wenn ich da halt sehr, sehr gut drin bin, dass es vielleicht nicht gar nicht so sehr darum geht, dass ich intelligenter geworden bin, sondern dass ich einfach nur in einem Aspekt, der zwar zur Intelligenz gehört, besser geworden bin. Und dass man vielleicht auch schnell dadurch auch Fehlschlüsse machen könnte, dass man denkt, jemand ist klüger geworden, weil man nicht dran denkt, dass vielleicht nur ein Teilaspekt sich verbessert hat. Ne? Gibt ja auch so, ich glaube, bei Strategiespielen wird ja auch gesagt, dass das räumliche Denken sich zum Beispiel verbessern kann und so Sachen halt. Ne? Das sind so meine Gedanken. Hast du mit solchen Problemen auch schon zu tun gehabt?
Auf jeden Fall, ja. Also ich denke, das ist genau ein Punkt, dass wahrscheinlich die Effekte, die wir sehen, die sind halt recht spezifisch und dadurch eben nicht ganz so generell, dass man die unbedingt jetzt überall in jedem Kontext wieder sehen würde. Aber diese ganz spezifischen Effekte, die können ja trotzdem ganz sinnvoll und nützlich sein. Also zum Beispiel, wenn man allgemein schneller wird, dann wird man ja vielleicht auch schneller dabei, dass man jetzt bestimmte Stimuli eben enkodieren könnte. Also sprich, dass man vielleicht schneller erkennen kann, ob man etwas, was einem präsentiert wird, eben schon mal gesehen hat. Dadurch muss man jetzt das nicht so lange abgleichen mit seinem Langzeitgedächtnis zum Beispiel. Und das kann ja durchaus nützlich sein. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt genau das Gleiche, wie in jedem Intelligenztest abgefragt wird, aber ist vielleicht etwas, was allgemein dazu führt, dass man dadurch mehr Zeit dann übrig hat für, sagen wir mal, Strategien, um sich dann andere Informationen besser merken zu können oder vielleicht andere Strategien oder andere Prozesse, die man vielleicht benötigt, um andere Aufgaben zu machen. Aber dadurch muss man eben wissen, was passiert eigentlich genau, was sind genau die Dinge, diese spezifischen Aspekte, die man verbessert. Und in welchen anderen Kontexten könnten die jetzt ganz nützlich sein? Und das ist natürlich viel anstrengendere Forschungsarbeit, sage ich mal jetzt, als so ein, naja, schnell mal gucken, ob sich die Intelligenz erhöht oder nicht nach irgendeiner Intervention zum Beispiel. Aber das ist auch das, wo es dann theoretisch eben richtig interessant und spannend wird, finde ich. Und gerade wenn du sagst jetzt Videospiele zum Beispiel, da ist es ja tatsächlich so, dass man schon sehen kann, dass Leute durchaus schneller werden bei Ego-Shootern zum Beispiel, wenn man die oft spielt. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass das jetzt langweilig ist. Deswegen, man muss dann nur genauer rausfinden, wo können jetzt diese Verschnellerungen sozusagen, wo können die denn sonst noch nützlich sein? Und wenn man das dann sich ganz bewusst macht, dann kann einem das vielleicht schon in anderen Kontexten wiederum helfen. Also wenn man sozusagen metakognitiv darüber nachdenkt, in welchem anderen Kontext kann ich das jetzt anwenden, dann kann das durchaus auch was Nützliches sein und auch ein Benefit sein.
Könnte das nicht auch tatsächlich wiederum, ich weiß, das ist jetzt, man soll nicht an den Teufel seine Seele verkaufen, aber könnte das nicht für die Wirtschaft wieder interessant sein? Weil wenn die irgendwie so hören, so, oh, die wissen, wie sie ganz gezielte Fähigkeiten, die wir für unsere Mitarbeiter brauchen, verbessern können, da sollten wir unser Geld reinpumpen, wenn wir es schon nicht vom Staat kriegen. So, ich denke jetzt irgendwie daran, dass man vielleicht eine Piloten, dadurch, dass man ganz bestimmte Sachen, die sie halt brauchen, weiß ich nicht, die Konzentration zum Beispiel, wenn man das wüsste, wie man ganz gezielt das steigern könnte, könnte das so eine Nebenerkenntnis auch aus eurer Forschung sein oder vielleicht sogar mehr als nur eine Nebenerkenntnis?
Auf jeden Fall, doch. Und ja, Geld hier, ich bin hier, wenn jemand investieren will, bitte, meine E-Mail ist offen. Aber ganz auf jeden Fall, also ich denke, das ist genau der Punkt, dass es nicht unbedingt was Schlechtes ist, dass diese Effekte eben spezifisch sind. Man muss sich das nur bewusst machen, dass wenn man eben A verbessern will, dann muss man auch A trainieren sozusagen. Und eine gewisse Generalisierung sieht man ja trotzdem manchmal, also vielleicht von, ich sag mal, Zahlen zu Wörtern, das kann man schon manchmal, in manchen Studien hat man das gesehen, auch wenn aktive Kontrollgruppen getestet wurden. Man muss einfach sich nur bewusst sein, die Generalisierung wird jetzt nicht sein, irgendwie, dass ich jetzt, wenn ich jetzt lerne zu schwimmen, kann ich deswegen nicht unbedingt besser tanzen, auch wenn ich vielleicht insgesamt ein bisschen physisch fitter geworden bin.
Ja, es ist, ich glaube, manchmal gibt es auch so gesellschaftliche Aspekte dahingehend. Also weil ich habe letztens mit einem Kollegen zum Beispiel drüber gesprochen, da ging es so darum, dass eine Generation, wenn sie mit etwas Bestimmtem zusammen aufgewachsen ist, da so drin vertraut ist und vorherige Generationen sich das total schwer tun, sich dieses dann anzueignen. Muss es jetzt gar nicht mal so sehr um den PC gehen, auch wenn ich so überlege, wie ich halt mit dem Smartphone umgehe und wie jetzt heutzutage wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein Kind von 15 Jahren oder so mit dem Smartphone umgeht. Da würde ich wahrscheinlich daneben stehen und peinlich meins wieder wegstehen, dass er bloß nicht sieht, wie dilettantisch ich damit umgehe oder so. Und andererseits ist das so jetzt, wenn ich halt sehe, wie ich mit meinem noch relativ knappen Excel-Wissen halt agiere und meine Kollegen, für die ist das fast schon Zauberei, so wenn ich versuche, denen zu erklären, mit welchen Formeln ich da agiert habe, was so für mich einfach nur logisches Denken ist, diese Formeln aneinander zu reihen, ist für die schon viel zu hoch und viel zu kompliziert und die steigen da überhaupt schon nicht mehr durch, so. Und weiß nicht, ob ich da jetzt überinterpretiere, aber das hat so für mich so, was du beschrieben hast, so, da muss ich an so eine Art gesellschaftliche Generalisierung von manchen Fähigkeiten auch denken.
Das ist ein interessanter Punkt, ja. Das habe ich jetzt so noch nicht so überlegt, so eine gesellschaftliche Generalisierung, aber ich denke, da könnte schon was dran sein, ja. Also ich denke, ganz grundsätzlich ist ja schon so eine Sache, dass es halt leichter ist, wenn man noch jünger ist, halt sich neue Sachen anzueignen, weil man das vielleicht auch mit einer mehr Einfachheit macht, das noch nicht so, man hat da noch nicht so viel, ich sag mal, Wissen in anderen Bereichen, dass man das jetzt auch mit so viel anderen Sachen dauernd assoziieren muss und andere Sachen unterdrücken muss und was weiß ich, also es ist halt noch ein bisschen, man ist auch ein bisschen einfacher formbar vielleicht auch und so weiter. Aber eine Sache, die wir doch auch immer wieder sehen und das sicher auch etwas ist, was nicht schaden kann, ist grundsätzlich immer was Neues zu lernen, je älter man dann auch wird. Also, dass man sich einfach mal sagt, vielleicht eben immer das Gleiche, man immer das gleiche Sudoku hilft dann vielleicht nicht mehr so viel, weil es eben automatisch wird und dann schon so seine eigene Logik hat, wo man sich gar nicht mehr so viel überlegen muss bei. Aber grundsätzlich sich dann vorzunehmen, ja, jetzt lerne ich eben mal was Neues, jetzt lerne ich mal dieses neue Gerät zu verwenden oder diese neue Software oder dieses andere Spiel zu spielen oder so, das kann sicher nicht schaden.
Spannend so ein bisschen den Bogen zu unserer letzten Folge, wo wir uns mit Matthias Ziegler über Offenheit und Enrichment ausgetauscht haben, wo er auch betont hat, dass es vor allem auch in der Entwicklung total wichtig ist, Lerngelegenheiten aufzusuchen und als solche zu erkennen. Und das klingt ja in eine sehr ähnliche Richtung, was du sagst, ne? Dass es auch darum geht, im Alltag Lerngelegenheiten wahrzunehmen, aktiv aufzusuchen und auch neue Lerngelegenheiten zu identifizieren.
Absolut. Und ich glaube, das ist eben möglicherweise eine von den Dingen, die man eben auch in so einem kognitiven Training, wenn man in so einer Studie mitmacht, vielleicht eben auch lernen kann. Also wir sehen das gerade auch, wenn wir Studien machen mit Leuten, die jetzt nicht mehr im ganz jungen Erwachsenenalter sind, sondern vielleicht schon im mittleren Erwachsenenalter oder älter, die dann oft auch sagen, ach, das war jetzt toll, jetzt habe ich mal was ganz anderes gemacht und mal wirklich was ausprobiert. Und dann kann das natürlich auch triggern, dass man dann nachher vielleicht ein bisschen mutiger ist und sagt, naja gut, jetzt gehe ich doch in diesen Sprachkurs, den ich schon immer mal machen wollte. Oder jetzt nehme ich diese andere Lerngelegenheit eben wahr. Das ist ein ganz guter Ausdruck dafür. Und das ist ja auch ein sehr positiver Effekt, den das haben kann, der ja natürlich sehr generalisierbar ist auf eine andere Art. Also man sieht dann vielleicht wiederum nicht unbedingt in einem Intelligenztest, dass sich da was getan hat, aber man sieht vielleicht längerfristig dann trotzdem positive Auswirkungen auf die kognitive Gesundheit zum Beispiel.
Aber da hätte ich tatsächlich eine Anschlussfrage, weil ich einen Artikel kenne vor einigen Jahren, aus der Arbeitsgruppe von Max Steyer, und die haben sich angeschaut, wie kognitives Training in so einer Brain-Gaming-App funktioniert. Ich weiß nicht, ob du Lumosity kennst, bestimmt, ne? Ist ja einer der großen Marktführer also im Bereich des Brain-Gamings. Und die haben sich Daten von, ich weiß es nicht, Tausenden von SpielerInnen angeschaut und modelliert, wie sich die kognitiven Fähigkeiten so über die Zeit verändert haben. Und was die gefunden haben, ist, dass so in den, weiß ich nicht, ersten Tagen oder Wochen, jetzt nagel mich nicht fest, das ist eine Weile her, dass ich das Paper gelesen habe, aber auf jeden Fall initial sich vor allem die spezifischen Fähigkeiten, die man so trainiert, verändern. Und dass sie aber nach einer gewissen Zeit, in der quasi so diese spezifischen Trainingsfähigkeiten sich ausgereift haben, sie dann plötzlich auch zunahmen in der allgemeinen Intelligenz, also dem G-Faktor der Intelligenz gesehen haben. Das ist ja das, worüber wir auch ganz anfangs in unserem Podcast mal gesprochen haben, hierarchische Intelligenzmodelle. Arthur hat das gerade auch schon erwähnt, ne? Wir haben viele eher spezifische kognitive Fähigkeiten, aber was uns oft interessiert, ist so die allgemeine Intelligenz. Und wenn wir jetzt diesen Befund mal so hernehmen, dann frage ich mich, hätte deine Argumentation nicht eher das Umgekehrte vorhergesagt, dass man eher anfangs Zunahmen in der allgemeinen Intelligenz sieht und dann eher später weniger und dann vielleicht eher spezifische Fähigkeiten? Kannst du das zusammenbringen?
Das ist ein ganz spannender Punkt. Also ich musste da gerade bei dem, was du gesagt hast, musste ich gerade dran denken an eine Studie, die wir gemacht haben mit einem Kollegen in Israel, Nachshon Meran, der hatte unsere Daten und Daten von einer eigenen Trainingsstudie genommen und dann modelliert. Und da hatten wir eben genau angeguckt, was verändert sich denn während dem Training? Also wenn die Leute ja zum Beispiel sich Strategien aneignen und sich sehr, sagen wir mal, Experten werden in der Trainingsaufgabe, vielleicht ist das dann das Problem, dass eben dann deswegen die Leistung in der Trainingsaufgabe gegen Ende des Trainings dann gar nicht mehr das gleiche misst wie am Anfang des Trainings. Und wenn jetzt zum Beispiel Arbeitsgedächtnis eben grundsätzlich am Anfang oder wenn man es nur einmal testet, mit Intelligenz zusammenhängt, naja, vielleicht am Ende vom Training hängt dann die Arbeitsgedächtnisleistung eben gar nicht mehr oder die Leistung in der Trainingsaufgabe besser gesagt gar nicht mehr zusammen mit Intelligenz. Und da hatten wir gefunden, dass tatsächlich die Leistung in den ersten Sitzungen, Trainingssitzungen, nicht wirklich mehr großartig korreliert mit der Leistung in den späten Trainingssitzungen. Also man verändert tatsächlich, wie man diese Aufgaben macht. Also irgendwie, man wird vielleicht Spezialist in diesen Aufgaben und wird sehr viel besser in sehr spezifischen Fähigkeiten. Aber entgegen unserer Annahme hat tatsächlich am Ende die Leistung stärker mit der generellen Intelligenz korreliert als am Anfang. Und das hat uns jetzt total, ich sag mal, ja, gewundert und überrascht. Mhm. Und möglicherweise ist es so, dass tatsächlich eben, ja, diese spezifischen Fähigkeiten am Anfang trainiert werden. Aber dann mit der Zeit, wenn man es vielleicht verallgemeinern kann, was man da tut, vielleicht trainiert es da tatsächlich allgemeinere Aspekte. Allerdings sehen wir ja trotzdem den Transfer nicht. Also wir sehen ja trotzdem nicht die Verbesserung in diesen allgemeinen Fähigkeiten am Ende vom Training. Und das spricht dann wieder darum, dass das wirklich verbessert wird. Vielleicht verwendet man es halt nur mehr am Ende, aber nicht unbedingt in einer Art, die das verbessert. Von dem her, ja, ist das ein bisschen schwierig, völlig aufzugleisen sozusagen. Beantwortet das deine Frage? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich jetzt da verloren habe.
Nein, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ja auch eine spannende Frage und man muss ja auch sagen, so dieser Datensatz, den die analysiert haben in der Studie, ist ja ein großer Datensatz, aber von einem spezifischen Spiel. Ich glaube, sowas ist eine tolle Ressource natürlich für uns Forschende, weil wir sonst, du hast das Stichwort Stichprobengrößen ja schon angesprochen, sonst haben wir irgendwie kleine, deutlich kleinere Gruppen, mit denen wir arbeiten können. Das heißt, das ist super spannend. Aber die Frage ist natürlich, zeigt sich das auch so, wenn wir ein anderes Brain Game angucken würden, lassen sich diese Befunde replizieren? Das wissen wir auch bis dato nicht. Aber ja, ich fand das eine ganz spannende Überlegung, weil ich mich auch schon lange gefragt habe, ob es nicht vielleicht wichtig wäre, auch so diese Trainings aus dem Labor rauszuholen. Also einerseits hat das Labor natürlich Vorteile, weil wir viel kontrollieren können. Andererseits ist es natürlich immer eine sehr künstliche und artifizielle Umgebung, in der wir im Grunde dieses kognitive Training machen. Ich meine, die eine Möglichkeit wäre natürlich, in so eine Art von Gamified-Training zu gehen, also wo wir das irgendwie in eine Form von Videospiel einbetten, was sicherlich motivational schöner ist. Die andere Frage, die ich mir aber auch stelle, ob nicht die Intensität einfach auch eine Rolle spielt. Ne? Also wenn ich jetzt in einem Labor bin und vielleicht 5 Tage hintereinander mal so eine Viertelstunde eine Arbeitsgedächtnisaufgabe mache, ist das ja schön und gut. Aber da, wo wir so im echten Leben wirkliche Zunahmen kognitiver Fähigkeiten sehen, wie zum Beispiel in der Schulzeit, da sind SchülerInnen ja stundenlang in der Schule und benutzen ihren Kopf für alle möglichen und diversen Dinge. Das heißt, ich frage mich, brauchen wir nicht vielleicht auch eine Intensivierung sowohl in der Diversität als auch in der Intensität von Aufgaben, die wir so trainieren, auch auf Kosten natürlich von unserer schönen wissenschaftlichen Kontrolle.
Das ist genau ein super Punkt, ja. Und das ist genau dieser Balanceakt, den wir eben gehen müssen zwischen dieser eher ökologischen Validität, also etwas, was da draußen in der Welt tatsächlich auch Sinn macht und anwendbar ist und das eher dem entspricht, wie das Leben in der Wirklichkeit passiert, und dem im Labor, wo wir dann eben die Dinge auch genauer testen können. Und das, was Arthur vorher gesagt hat, mit woher weiß man denn, welcher Faktor ist das denn jetzt, der da wirklich wirksam ist? Das ist ja genau das Problem, ne? Dass wir dann bei solchen Interventionen, die tatsächlich sehr intensiv wären und in der echten Welt passieren und so weiter, dass wir da dann nicht mehr so richtig wissen, worauf lässt sich das jetzt zurückführen. Und ich habe das Gefühl, das Spannende ist, was wir wahrscheinlich machen müssen, ist beide Extrempunkte angucken und uns dann quasi aufeinander zubewegen und dann hoffentlich irgendwann in der Mitte treffen und rausfinden, okay, das funktioniert in der echten Welt und so sieht das in der echten Welt aus und so sind aber die Mechanismen im Labor und hoffentlich trifft sich das dann sozusagen. Und ein ganz toller Ansatzpunkt, den wir da nehmen können, Arthur hat es ja vorhin auch schon angesprochen mit den Videospielen, ist eben das zum Beispiel. Videospiele, die machen Leuten Spaß, die spielen Leute sowieso und die spielen Leute auch super, super intensiv. Und wenn wir da die verwenden können, vielleicht sozusagen als Sandbox oder als Beispiel nehmen für, wie kognitive Fähigkeiten denn in so einem Umfeld verwendet werden und benutzt werden. Da kann man dann vielleicht auch das verwenden, um zu sehen, ob die sich dadurch auch verbessern lassen. Und wenn man da gerade so die Studien anguckt, zum Beispiel bei Videospielen, das ist dann oft, wurden da Leute trainiert in einem neuen Videospiel für vielleicht 5 bis 10 Stunden, manchmal vielleicht 15 Stunden, in ganz großen Studien dann vielleicht mal für 50. Aber jeder Videospieler, der sich in seinem Steam-Account zum Beispiel anguckt, wie viel er oder sie gespielt hat, ist dann oft eben eigentlich 1000 Stunden, vielleicht 1500 Stunden. Und das ist natürlich eine ganz andere Intensität, als das in so einer Studie überhaupt möglich wäre.
Ach, wenn ich mir anschaue, mein Werdegang mit Pokémon, der ist im 4-stelligen Stundenbereich definitiv. Ist zwar auf 20 Jahre verteilt, aber trotzdem 4-stelliger Stundenbereich. Sofern Annalena da nicht eine Anschlussfrage hat, würde ich gerne auf was Vorheriges nochmal kommen wollen. Und zwar, du hattest so ein bisschen, sag ich mal so, gesundheitliche Aspekte kurz angeschnitten. Und als du das so beschrieben hattest, musste ich sofort an dieses schöne Sprichwort, wer rastet, der rostet, denken. Und auch so ein bisschen an, ich habe es, glaube ich, hier und da immer mal wieder aufgeschnappt, dass es so heißt, dass wenn man gerade im höheren Alter nicht mehr ausreichend sich bewegt, dass es dadurch auch begünstigt, dass der körperliche Verfall einsetzt. Und da habe ich halt auch natürlich jetzt an den geistigen Verfall denken müssen. Es kennt die Storys von irgendwelchen netten Omis mit 90, die noch fit wie ein Turnschuh sind, sowohl körperlich als auch geistig. Und dann irgendwelche 50-Jährige, die du 20 Jahre älter geschätzt hättest, so wie die drauf sind. Und weiß nicht, ob da zum Teil vielleicht der Aspekt von Matthias mit der Offenheit, so eine gewisse Neugierde, immer dem Neuen gegenüber, sich immer neuem stellen und sowas, Und oder, vielleicht ist es ja auch eine Kombination, halt dieses ständige Auseinandersetzen mit irgendwelchen Aufgaben, ne? Dass man vielleicht da im hohen Alter seine Kreuzworträtsel noch macht und die Sudoku-Spiele und sowas halt alles. Würdest du denn von dem, was du aus deiner Forschung weißt, ich weiß, du hast jetzt keinen medizinischen Background oder zumindest, glaube ich, hast du keinen, aber so von dem, was du weißt, würdest du sagen, in deinen Ergebnissen siehst du das genauso, dass dieses Rasten zu einem Rosten führen kann?
Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, ob das Rasten wirklich zu Rosten führt, aber das nicht so viel Rasten oder ein bisschen mal aufzuhören zu rasten, führt schon ein bisschen zum Entrosten, glaube ich. Also es gibt ja schon so diesen Ansatz, use it or lose it, dass man eben, wenn man seine grauen Zellen verwendet, dass das einem mal grundsätzlich gut tut. Mhm. Und dass, wenn man sie nicht so verwendet, dass quasi, dass man auch schneller seine kognitive Leistungsfähigkeit verliert. Und es gibt auch die Idee der sogenannten kognitiven Reserve, dass wenn man vor allem über das ganze Leben verteilt, auch sich viel kognitiv stimuliert hat und Dinge getan hat, zum Beispiel beruflich auch einen anspruchsvollen Beruf hatte oder sich sonst in der Freizeit vielleicht mit kognitiv stimulierenden Aktivitäten auseinandergesetzt hat und so weiter, dass das einem auch später gut tut im Alter und dass man dann vielleicht erst später Demenz entwickelt, wenn man welche entwickelt und so weiter. Also ich denke, da ist durchaus etwas dran. Es ist manchmal natürlich auch hier wieder schwierig, die tatsächliche Wirkrichtung einzuschätzen. Und es ist natürlich so, dass es nicht ganz nur auf die einzelne Person dabei, also du kannst jetzt zum Beispiel nicht sagen, jemand, der jetzt im Alter Demenz entwickelt, hat sich vorher nur nicht genug drum gekümmert um seine grauen Zellen. Das wäre sehr unfair, nicht? Weil natürlich gibt es so viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und was man da tun kann, ist teilweise auch begrenzt. Ich denke schon durchaus, dass es sicher nicht schaden kann. Und es hat sich gezeigt, dass es einem nützen kann oder dass so eine kognitive Reserve durchaus nützlich ist im Alter. Aber das hilft natürlich nicht gegen alles.
Ja, weil ich meine, auch mit sowas wurde unter anderem damals Dr. Kawashima angepriesen, so von wegen hier, dass man im Alter dann wieder zur Höchstleistung aufhört, wenn man da irgendwie seine 15 Minuten am Tag ein paar Zahlen durch die Gegend schubst. Hast du denn schon mal erlebt? Weil ich meine, vielleicht wäre es ja auch für Mediziner interessant, eure Forschung sich anzuschauen und vielleicht auch Kooperationen. Hast du denn schon mal erlebt, dass tatsächlich Mediziner rangekommen sind, um zu sagen, so, jetzt lass uns doch mal schauen, wie viel dahinter steckt?
Ja, also es gibt ja schon sehr viel klinische Forschung auch dazu. Also gerade so in der kognitiven Rehabilitation, das wird ganz viel angewendet oder eben zum Beispiel gerade bei Demenzpatienten und Patientinnen, da ist so, dass Medikamente auch nicht unbedingt so viel ausrichten können teilweise. Und da ist zum Beispiel ganz spannend, dass kognitive Stimulation durchaus hilfreich sein kann und tatsächlich nützlich ist. Also wir haben da eine Meta-Analyse dazu gemacht, wo wir mehrere Studien oder die Studien im Feld zusammengefasst haben und über all diese Studien hinweg geguckt haben. Und da war ich sehr positiv überrascht, dass tatsächlich kognitive Stimulationstherapien recht erfolgreich, effektiv sind und vor allem auch gerade bei Anzeichen von Depression und Ängstlichkeit. Also das sind genau Sachen, die eben gerade im Alter, wenn man Demenz hat, ganz schwierig sind zu behandeln, wegen den ganzen Kontraindikationen verschiedener Medikamente. Kann man nicht wirklich Antidepressiva je nachdem nehmen. Und das fand ich also sehr, sehr spannend, dass so kognitive Stimulationstherapie da durchaus positiv wirken kann. Also von dem her ist das schon ein großes Thema, auch in der Medizin. Und in der Klinik vor allem auch, also gerade bei älteren Leuten, die eben klinische Symptome zeigen.
Ich bin jetzt, meine Gedanken sind schon wieder am Rasen. Ich bin jetzt schon wieder auf der Autobahn mit 180 unterwegs, weil als du jetzt mit der Demenz ankamst, da musste ich so dran denken, wie unter anderem ja auch, glaube ich, mit Elementen aus der Vergangenheit versucht wird, halt denen zu helfen und so. Und dann kam von da aus wieder mein Kopf auf einen ganz anderen Gedanken, weil ich dann überlegt habe, so, wie ist denn das, wenn gewisse, weil ich auf Emotionen kam, gedanklich, und dann, wie ist es, können gewisse Emotionen auch förderlich sein bei den Trainings, die ihr habt? Also wenn jemand mit viel Spaß rangeht, ist das Ergebnis besser, als wenn er gelangweilt oder sie da dran ist?
Ganz tolle Frage, ja. Also rein aus so intuitiv würde ich hier sagen, ja klar, wenn es dir Spaß macht, dann machst du mehr, dann bist du intensiver dran, dann hast du da mehr Motivation, ne, und so weiter. Allerdings ist es super schwierig naja, messbar. Also ja. In einigen Studien, die wir gemacht haben, da haben wir Motivation gemessen, während jeder Trainingssitzung zum Beispiel. Da haben wir Leute gefragt, so, wie viel setzt du denn dich heute dafür ein in diesem Training? Wie viel Spaß hast du heute dran und so weiter? Und dann nimmst du diese ganze Variation, mit der die Leute das anklicken. Und dann siehst du, naja, hängt überhaupt nicht damit zusammen, wie sehr die sich verbessern. Es ist völlig wurscht, wie motiviert Leute sind. Da hat überhaupt nichts mit der Trainingsleistung zu tun. Allerdings kann man das natürlich kritisieren, wie man da Motivation misst. Können Leute das so gut selber jetzt einschätzen, ausdrücken? Kreuzen die jeden Tag immer das Gleiche an irgendwann, weil es einen einfach nervt, dass man immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss? Also so richtig super gut messbar ist das in dem Sinne nicht, was wir damit eigentlich meinen, oder? Und vor allem diese Trainings, wie Annalena das vorhin ja auch schon gesagt hat, die sind echt ein bisschen langweilig. Also wenn du jetzt nicht gerade eben Videogames nimmst, ja, dann sogar Dr. Kawashima ist immer ehrlich, oder mit der Zeit wird es echt langweilig und Leute hören das ja dann auch irgendwann auf zu spielen, obwohl es ja so viele Gamified Features hat sozusagen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du irgendwelche Ranglisten hast oder Bonuspunkte kriegst und so weiter und so fort. Also Motivation spielt sehr wahrscheinlich eine Rolle. Das ist intuitiv sehr plausibel, aber wie wir das messen können und wirklich zeigen können, ist eine andere Geschichte ein bisschen.
Ja, wenn die Sachen langweilig sind. Ich bin eigentlich fast verleitet, mir das mal selber mitzumachen, weil ich jetzt wissen will, wie langweilig ist es wirklich. Und irgendwie glaube ich, dass aus einem anderen denkbar Podcast-Universe mir eine Frage gerade, weil ich glaube, wir haben bei der ursprünglichen Aufnahme auch drüber gesprochen, ob ihr selber irgendwie mein Spiel programmieren lassen würdet für eure Forschung. Da müssen wir jetzt gar nicht nochmal so sehr drauf eingehen. Aber ich glaube, von meiner Seite aus, ich weiß nicht, Annalena, hast du noch etwas, was deine Neugierde wissen möchte?
Ja, also ich fand das super spannend. Ich glaube, ich habe ganz viel heute gelernt, Claudia. Und was mich noch interessieren würde, ist, was aus deiner Sicht denn so die nächsten großen Fragestellungen für euch jetzt wirklich sind, also für eure eigene Forschung, was du dir unbedingt anschauen willst.
Also was mich nicht loslässt, ist diese Verbesserung während des Trainings. Warum werden Leute so viel besser in dem, was sie tun? Und was bedeutet diese, ich sag mal, kognitive Expertise wirklich? Weil es sind nicht nur Strategien, die man jetzt sehr gut verbalisieren kann, zum Beispiel, oh, ich merke mir halt diese drei Zahlen als eine Zahl oder so. Das spielt schon vielleicht ein bisschen mit rein, aber wir haben schon jetzt mehrfach gesehen, das alleine ist es nicht. Sondern da scheinen schon auch andere Dinge zu passieren, eben vielleicht, dass Leute schneller werden und so weiter, dass sich dadurch bestimmte Prozesse beschleunigen und so weiter. Und das besser rauszufinden, genauer rauszufinden, was da eigentlich passiert, das wäre sehr spannend, um dann vielleicht sagen zu können, okay, diese spezifischen Prozesse, die können wir wirklich trainieren und die sind jetzt nützlich in diesen anderen Kontexten und dann wird das eben spannend für alle möglichen Anwendungen. Also das kann eben von der Wirtschaft gehen bis zur Klinik, wo das sehr interessant und spannend sein kann. Und ich finde, das ist sehr wichtig. Und das ist das eine, und das ist auch theoretisch wichtig für uns zu wissen. Und das andere ist aber auch in den Studien selber. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir da methodisch rigoros bleiben und versuchen, wirklich richtig gute Studien zu machen. Also rausfinden zum Beispiel, was ist eine richtig gute aktive Kontrollgruppe? Was ist denn eine gute Interventionsintensität und Dauer und das Spacing zum Beispiel? Also wie viel Zeit sollte vergehen zwischen den verschiedenen Trainingssitzungen und so weiter? Dass wir rausfinden, gut, jetzt hat sich jemand in dieser spezifischen Fähigkeit so stark verbessert, sehen wir das denn ein Jahr später noch? Sehen wir das 5 Jahre später noch? Da gibt es bis jetzt eigentlich mehr oder weniger nur eine Studie, die wirklich sich ganz große Zeiträume angeschaut hat. Die Active-Studie, die jetzt gerade ihr 20-jähriges Jubiläum sozusagen feiert und da anguckt, was sind denn die Effekte 20 Jahre später. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, der, finde ich, super wichtig ist. Und das ist, dass wir auch die Diversität, die wir in der Bevölkerung haben, dass wir die auch widerspiegeln in unseren Stichproben, die wir untersuchen. Also im Moment sind ja ganz, ganz viele, also eigentlich alle Trainingsstudien mehr oder weniger, beziehen sich entweder auf Studierende an Universitäten als Stichproben. Also das sind Leute, die ja sowieso schon die ganze Zeit sich darauf fokussieren, ihren Denkapparat viel einzusetzen. Zumindest wäre das wünschenswert, würde ich sagen. Und auch wenn wir zum Beispiel Leute im Arbeitsleben oder auch ältere Studienteilnehmende angucken, sind das sehr oft sehr homogene Stichproben, sage ich mal. Also wir haben meistens dann halt weiße Frauen hauptsächlich. Und es wäre halt sehr schön, wenn wir ein bisschen mehr die Bevölkerung tatsächlich auch abbilden könnten und also das dann auch wüssten, was bringt denn so ein Training jetzt für jeden eigentlich in der Bevölkerung. Naja, da habe ich sehr drumherum geredet, dass ich eigentlich nur sagen will, wir müssen mehr die Diversität anschauen.
Ich fände es irgendwie geil, wenn es dann irgendwie in 15 Jahren oder so wie heute bei diesen ganzen Fitnessstudios oder so, wo dann ganz gezielte Bereiche mit irgendwelchen Übungen trainiert werden, um die aufzubauen und dann Never Skip Leg Day mäßig so, dass es vielleicht in 15 Jahren sowas halt auch wirklich für ganz bestimmte Bereiche des Gehirns und dann vielleicht gibt es den Never Skip, weiß nicht, welchen Day, da könntet ihr wahrscheinlich schneller einbinden als ich jetzt hier.
Auf jeden Fall so wie personalisierte Medizin, sagt man das so auf Deutsch. Das ist natürlich etwas, was ganz toll wäre, auch für Kognition, ne? Dass man so erstmal einen Test macht, okay, da hakt es jetzt gerade ein bisschen, das wäre jetzt sinnvoll, wenn ich das ein bisschen übe oder mal anschaue und dass man dann das quasi wie in einer App dann auch machen könnte. Allerdings dafür brauchen wir natürlich riesige Datensätze und dann und so weiter und so fort. Also das geht wahrscheinlich noch eine ganze Weile, bis das Realität wird.
Einfach an die Wirtschaft verkaufen mit Optimierung der Mitarbeiter und genau. Mehr Produktivität und sowas, dann fließen schon die Millionen.
Ja, super spannend auf jeden Fall, mich mit dir zu unterhalten oder dass wir uns mit dir unterhalten durften. Ich hoffe, Arthur, deine Frage ist jetzt hinreichend beantwortet. Ich glaube, so insgesamt war der Ausblick jetzt nicht so viel optimistischer, aber auf jeden Fall deutlich differenzierter und einsichtsreicher als bei dem kurzen Input, den ich dir dazu dem Thema geben konnte. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Claudia bedanken, dass sie sich die Zeit genommen hat, sich so ausführlich ein zweites Mal mit uns über das Thema zu unterhalten. Und freue mich sehr, dass ich dich hier als Gästin im Podcast begrüßen durfte.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich komme immer wieder gerne, aber ich hoffe, das Backup hat funktioniert diesmal.
Sieht gut aus. Von mir auch nochmal ein Danke. Ich meine, ich habe ja unseren Zuhörern jetzt einen kleinen Vorteil gegenüber, weil ich habe jetzt doppelt lernen dürfen von Claudia, die Leute da draußen leider nur einmal, wenn man halt mal mit Profis arbeiten würde, aber das dürfte eher Annalena sagen, weil ich bin ja der nicht Profi hier ist, in vielerlei Hinsicht. Nein, aber genug der Sachen hier. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass in der Mediathek des Öffentlich-Rechtlichen war das, glaube ich, die Terra-X-Folge zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch zu hören ist, wo Annalena zu Gast sein durfte. Und da Harald Lesch einen Intelligenztest auch machen durfte.
Ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Feedback per E-Mail schickt oder in den Kommentaren hinterlasst. Ich hoffe, das war eine spannende Folge für euch. Und ja, nochmal vielen Dank an Claudia für deinen Input hierzu und euch allen da draußen einen guten Tag, wo auch immer ihr uns hört.
Ja, dann tschüss. Ah, ja, Vorsicht, nicht stolpern. Wir sind auf einer Treppe angekommen.
Oh, wow. Warte, Professor Arthur. Wir sind im Universum 131023. Wir haben unser Ziel erreicht.
Wo ist der Tracker?
In deiner Tasche.
Da, okay. Er scannt schon. Brauche aber noch ein paar Minütchen.
Gibt es schon Hinweise auf den Heiligen G?
Na, wie gesagt, er braucht erst noch eine Weile. Er hat jetzt nur die ersten Hinweise über dieses Universum. Oh, in diesem Universum bist du Professor.
Ah.
Und ich nicht. Schon wieder.
Das ist eigentlich seltsam. Unser Universum ist das einzige, in dem du Professor bist.
Ich weiß auch nicht, was mit mir in diesem ganzen Universum falsch läuft. Heieiei.
Und was sagt das Gerät noch über dieses Universum?
dass wir nicht sonderlich produktiv sind. Gerade mal alle 2 Monate eine Folge, also gar nicht vergleichbar mit uns, wo wir jede Woche eine raushauen.
Und erst 2 Gäste?
Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mit uns hier schiefläuft. Oh, wow, okay. Oh, nee, oder? Das ist ja schon das 6. Universum, wo wohl mein anderes Ich eine Folge geschafft hat zu verlieren. Wie geht das bitte schön? Wie schafft man es, eine Folge zu verlieren?
Vielleicht gibt es irgendwo so eine Taskforce wie uns, die nicht den Heiligen G suchen, sondern versuchen, uns daran zu hindern, dauernd Folgen zu verlieren.
Ja, keine Ahnung.
Alles muss man selbst machen.
Wo Taskforce sind denn die Verschwörungstempel uns schon auf den... Nee, die sind noch 3 Universen hinter uns. Die verfolgen unsere Signatur, aber...
Dann haben wir noch Zeit. Vielleicht ist das Universum, das wir finden müssen. Was sagt denn der Scanner?
Ich glaube... Oh, gerade fertig geworden. Okay. Nein, wir können direkt weiter. Das ist auch nicht das Universum, wo der Heilige G ist. Wir müssen weitersuchen. Wir dürfen unser Universum nicht der Dummheit verfallen lassen.
Gut, ich starte den Transfer zum nächsten Portal. Bist du bereit?
Ja.
3, 2, 1.
Oh, ist das?